Bevor wir loslegen, natürlich auch heute wieder zuerst ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie keine Folge von Listen to Fur mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen neuen Follower und jede einzelne neue Followerin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen to Fur. In der letzten Folge haben wir uns einen Überblick über die Leistungen der Versorgungseinrichtungen verschafft. Heute gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns mit einer ausgewiesenen Expertin an, wie einzelne Leistungen in der Praxis funktionieren und welche Fragen in diesem Zusammenhang besonders häufig aufkommen. Mein Name ist Ines Wittek und mir gegenüber sitzen heute zwei Personen. Zum einen wie immer mein geschätzter Podcast-Kollege Dr. Andreas Rudolf. Hallo Andreas.
Hallo Ines.
Und ich freue mich sehr, heute auch Jutta Eigner, Kammeramtsdirektorin der Niederösterreichischen Rechtsanwaltskammer, bei uns im Podcast zu begrüßen. Herzlich willkommen, Jutta.
Servus, liebe Ines. Vielen Dank für die liebe Einladung.
Sehr gerne. Jutta, ich habe es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Du bist Kammeramtsdirektorin der Rechtsanwaltskammer Niederösterreich, aber es gibt über dich natürlich noch ganz viele andere Sachen zu erzählen. Vielleicht machst du das einfach kurz selber.
Ja, ich bin der Kammer Niederösterreich schon sehr verbunden. Ich bin seit 1989 dort tätig. Seit dem Jahr 2000 habe ich die Leitung der Kammer über und durfte da aus diesem Grund natürlich auch schon sehr viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in ihrem Berufsleben und vor allem auch in der Versorgungseinrichtung bei dem Weg in die Pension betreuen und unterstützen.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, liebe Jutta. Uns verbindet ja auch schon eine langjährige Zusammenarbeit. Zunächst über unsere Kanzlei als überörtliche Sozietät haben wir ja die Freude, mit zwei Kammern zu tun zu haben, mit der Rechtsanwaltskammer Niederösterreich und mit der Rechtsanwaltskammer Wien. Daher kann ich nur aus persönlicher Erfahrung sagen, die Sorge um deine Schäfchen wird von dir ganz besonders bewerkstelligt und du kümmerst dich da wirklich um alle Anliegen von uns als Kammermitglieder. Aber uns verbindet natürlich auch in der Versorgungseinrichtung eine zwischenzeitlich schon relativ lange Zusammenarbeit, die mir auch immer besonders viel Freude macht und die auch immer besonders professionell ist.
Ja, vielen lieben Dank.
Jutta, wenn man sich mit dem Thema Pensionsleistungen ein bisschen näher befasst, kann man manchmal den Eindruck bekommen, dass einige dieses Thema Pensionsansprüche ein bisschen so vor sich herschieben, vielleicht weil das auch ein Zukunftsthema ist, gerade für junge Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Aus deiner Erfahrung, wann beginnen denn die meisten sich für die eigenen Pensionsansprüche zu interessieren und ist das dann aus deiner Sicht auch früh genug?
Dazu gibt es eigentlich sehr große Unterschiede. Die Generation, die schon wirklich seit Jahren, Jahrzehnten bald eingetragen ist, macht sich da eigentlich, manchmal auch leider, viel zu wenige Gedanken darüber. Da beginnt es so ab dem 60. Geburtstag, sage ich jetzt einmal, der Gedanke, was bekomme ich an Rente? Und das beginnt dann halt mit einem Anruf in der Kammer, um sich einmal zu erkundigen, wie es denn so aussieht. Bei der jungen Generation sieht es schon ganz anders aus. Das Lebensmodell der Jungen ist anders geworden. Es ist nicht mehr so mit, ich werde jetzt Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt und werde das immer bleiben, sondern ja, die junge Generation möchte auch ein bisschen mehr sehen und ein bisschen mehr Berufe ausprobieren und wechseln daher zwischen den Systemen. Und deren Fragen kommen eigentlich schon sehr viel früher, schon in den ersten Jahren als Rechtsanwaltsanwärter. Wie sieht das Pensionssystem aus? Was kann ich an Beiträgen oder reduzierten Beiträgen beantragen? Wie setzt sich dieses System zusammen? Das kommt dann eigentlich schon relativ früh und ich sage, es kann auch gar nicht früh genug sein.
Vielleicht darf ich da etwas auch hinzufügen. Wir haben zwar nicht sehr viele Wahlmöglichkeiten in unserem Pensionssystem, aber eine sehr große und wichtige Wahlmöglichkeit für alle Mitglieder ist natürlich im Teil B die Auswahl der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft. Wir haben eine Folge darüber gemacht, welche VRG wir denn überhaupt haben. Und die Entscheidung, ob ich im ALPS 15, ALPS 30 oder ALPS 50 veranlagt sein will, ist eine ganz zentrale Entscheidung, die ich auch jedes Jahr zum 30. November mit Wirksamkeit zum 1. Jänner des nächsten Jahres treffen kann und auch treffen sollte. Und da merke auch ich, dass hier das Bewusstsein der jüngeren Generation größer ist, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Die meine Generation bzw. noch eine Generation vor mir hat sich mit dieser Frage eigentlich wahrscheinlich auch sträflich viel zu wenig beschäftigt. Und hier werden die Fragestellungen mehr. Und das ist auch wichtig, das bei der Kammer anzufragen. Die Kammern machen auch hier laufend Informationskampagnen, welche Wechselmöglichkeiten zu welchen Zeitpunkten bestehen. Und das ist ganz besonders wichtig, dass hier die Kammern auch den notwendigen Support für die Versorgungseinrichtungen leisten und diese Informationen nach außen tragen.
Ja, normalerweise ist es bei uns im Podcast so, dass ich dir jetzt eine Frage unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer stellen würde. Ich habe mir gedacht, wir drehen das heute ein bisschen um, denn du bist ja schon viele Jahre tagtäglich eigentlich mit diesem Thema konfrontiert und hast wahrscheinlich schon unzählige Fragen zum Thema Versorgungseinrichtungen beantwortet. Darum würde mich interessieren, welche Frage rund um das Pensionssystem wird dir von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten am häufigsten in der Praxis gestellt?
Ja, da kann ich sagen, ist es auch wieder dieser Unterschied zwischen der ganz jungen Generation und der älteren Generation. Die junge Generation stellt vor allem die Frage, wenn ich jetzt nicht Anwärterin oder Anwärter oder Anwältin oder Anwalt bleiben möchte, ist mein Geld dann weg, das ich bisher einbezahlt habe? Und darauf kann man ruhigen Gewissens sagen, nein, sofern man 12 Kalendermonate in unserem System verbracht hat, dann ist das Geld nicht weg. Dann entsteht ein Anspruch auf Leistung zum jeweiligen Rentenantrittsalter oder halt eben dann vorzeitig und es ist nicht weg. Und bei der älteren Generation kann man sagen, die rufen an und fragen tatsächlich, bekomme ich eine Rente? Wenn ja, ab wann ist das überhaupt möglich und wie viel wird das sein, kann man das in etwa sagen? Da ist dann die Herangehensweise folgende, also biete dann an, unter gewissen Prämissen Hochrechnungen zu erstellen, damit man die nächsten Jahre der Berufstätigkeit dann vielleicht besser planen kann, ob man zeitnah mit dem vorzeitigen Pensionsantrittsalter schon gehen möchte oder auch die Frage, wie lange, was bringt es mir, wenn ich länger arbeite und länger einzahle und keine Verfahrenshilfe mehr mache? Wie sieht das dann aus? Bleibt meine Rente dann eingefroren oder kann ich noch weiter Monate erwerben? Das sind so im Wesentlichen die Fragen. Ja, und auch eine noch, darf ich in der Pension arbeiten? Wenn ja, was darf ich arbeiten? Derzeit ist es im System so, andere Tätigkeiten kann ich ausüben, egal in welcher Einkommenshöhe, das ist für unser System nicht wichtig. Allerdings darf ich nichts ausüben, was in den Vorbehaltsbereich für Rechtsanwälte fällt oder in der ehemaligen Kanzlei. Derzeit darf ich nicht weiterarbeiten.
Dazu läuft derzeit gerade in den Gremien der Rechtsanwaltskammern eine intensive Diskussion. Es dürfte bekannt sein, dass aufgrund eines Entscheids des EuGH das Gesetz dahingehend geändert wurde, dass dieses weltweite Verbot, anwaltlich tätig zu sein, auf das Inland eingeschränkt wurde. Und das bedeutet natürlich, wie wir auch von Mitgliedern immer wieder hören, eine Einschränkung. Mitglieder sagen uns, naja, im Ausland, Deutschland, Italien dürfte ich tätig sein, im Inland darf ich nicht tätig sein. Ist denn das überhaupt noch sachgerecht? Diese Frage stellen wir uns derzeit gerade in den Rechtsanwaltskammern und arbeiten daran, hier eine sachgerechte Lösung zu finden. Es gab nämlich eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes aus Ende der 2000er Jahre, 2008 war die Entscheidung, glaube ich, wo der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen hat, dass die Argumente der Rechtsanwaltskammern hier standespolitisch lenkend eingreifen zu wollen, gerechtfertigt ist. Es ist damals nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes gerechtfertigt gewesen, dass man sagt, man begünstigt hier die Jungen durch ein Berufsverbot im anwaltlichen Bereich für Pensionisten. Nur diese Regelung müssen wir jetzt nicht nur auf den Prüfstand dahingehend heben, ob die Regelung noch sachgerecht ist und ob sie vor dem Verfassungsgerichtshof noch halten würde, sondern ob diese Regelung noch zeitgemäß ist. Auch in der Rechtsanwaltschaft sind wir, wie in allen Berufsgruppen, mit demografischem Wandel konfrontiert. Die Babyboomer-Generation geht in Pension. Wenn ich das jetzt aus der Hauptstadt deiner Kammer sagen darf, ich glaube, 20-25% der Kolleginnen und Kollegen hat dort das Regelpensionsalter bereits erreicht oder überschritten, könnten also jederzeit in Pension gehen, möchten das aus verschiedenen Gründen nicht. Nur da muss man sich fragen, ob das noch wirklich passt und ob wir als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nicht auch gegenüber unseren Klientinnen dahingehend verpflichtet sind, ausreichend unsere Leistungen anzubieten. Diese Diskussion wird derzeit geführt, gibt verschiedene Lösungsansätze, wie man das neu regeln könnte. Klar ist auch, das können wir nicht im eigenen Bereich im Verordnungswege regeln, sondern dafür brauchen wir den Gesetzgeber. Aber hier werden Ideen entwickelt und vermutlich zeitnah auch an den Gesetzgeber herangetragen.
Eben, wir haben schon darüber gesprochen, die Versorgungseinrichtungen, das zählt eigentlich zu deinen alltäglichen Themen, mit denen du zu tun hast. Was ist denn hier das Herausforderndste in deiner Arbeit im Zusammenhang mit den Versorgungseinrichtungen?
In der Versorgungseinrichtung, ich sage jetzt mal, die Altersrente oder vorzeitige Altersrente ist jetzt ein Standardverfahren, wo es doch ein bisschen mehr Empathie benötigt sind, hinterbliebenen Pensionen. Eine hinterbliebene Pension kommt aufgrund eines zumeist unerwarteten Ereignisses, Todesfalls, und die benötigen dann oft wirklich Unterstützung im Abwickeln aller Formerfordernisse, die wir natürlich als Rechtsanwaltskammer ja auch machen müssen, und vor allem auch bei Berufsunfähigkeitspensionen, die Antragstellung, die Gutachtenserstellung, die weitere Betreuung, wenn Krankheiten nicht mehr heilbar sind und Leute nicht mehr zurückkommen können in unser System. All das, da ist dann auch ein bisschen menschliche Betreuung und Empathie gefragt, und beim einen oder anderen, den man halt schon sehr lange kennt oder auch schon eingetragen hat, ist dann auch wirklich oft Wehmut dabei, und das ist schon auch manchmal emotional oder menschlich etwas fordernd.
Das kann ich mir vorstellen, aber um das Ganze jetzt vielleicht noch positiv abzuschließen, was ist denn das Schönste an dieser Arbeit?
Na, eben genau das. Das Schönste ist es, wenn man jetzt als Mitarbeiterin schon so lange wie ich, und das ist jetzt gar nicht so selten, auch in den anderen Landeskammern dabei ist, dann kann man schon feststellen, dass man viele der Mitglieder bereits in der Konzipientenzeit betreut hat. Dann führt man sie über die Angelobung ins Berufsleben, steht da mit Rat und Tat zur Seite, zu allen Fragen, auch unter anderem in der Versorgungseinrichtung. Und dann irgendwann, ja, berät man sie auch zur Pension. Und so hoffe ich natürlich nicht, aber kommt doch immer wieder vor, dass man dann auch Angehörige oder auch Waisen mit Waisenrente, Studium etc. betreut und ja, bis zum 26. Geburtstag dann durchführt.
An dieser Stelle kann ich nur sagen, alle Kammern bemühen sich hier wirklich um ganz tolles Mitgliederservice, und mir wird auch aus allen Kammern eigentlich berichtet, dass mit allen Fragestellungen geholfen wird, bis hin zu bei schwierigen rechtlichen Fragestellungen, dass das auch an den ÖRAG herangetragen wird, um das bundesweit zu diskutieren. Und da kann ich nur allen Kolleginnen und Kollegen raten, Wenn Sie Fragen zur Versorgung haben, wenden Sie sich an Ihre Kammer. Ihre Frage wird dort zuverlässig und zumeist auch, wie ich höre, sehr zufriedenstellend beantwortet.
Ja, zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die sich an euch beide richtet. Und es ist ja so, mittlerweile hören uns ja doch recht viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu. Ich bin selber immer wieder überrascht, wenn ich mir die Auswertungen unserer Podcast-Folgen anschaue, wie viele Menschen da regelmäßig einschalten. Und wir haben hier also die Möglichkeit, ganz viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf einmal anzusprechen. Und vielleicht nutzen wir diese Gelegenheit. Gibt es denn ein Missverständnis rund um die Leistungen, das recht weit verbreitet ist, wo wir heute ein bisschen Klarheit schaffen können?
Ja, also ich höre da immer wieder ein bisschen Missverständnisse hinsichtlich der Versorgungseinrichtung Teil B, sprich Concisa, mit wenn ich jetzt zu früh sterbe und ich habe keine Hinterbliebenen oder ich habe zwar eine Verfügung für den Todesfall errichtet, aber da bekommt meine verfügte Person nur 60%. Die anderen 40%, das bekommt dann die Concisa. Was macht die Concisa damit? Das ist natürlich etwas, wo man sagt, nein, die Concisa behält sich das nicht. Das geht in das Veranlagungsergebnis.
Der die Concisa bekommt das Geld auch gar nicht.
Ja,
und auch die verwaltet nur die Ansprüche als solches, um
also,
das klarzustellen.
Das würde ich wirklich sagen. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf zu sagen. Concisa ist jetzt nicht der Veranlager und Concisa ist jetzt nicht das System Gewinner aus unserer Versorgungseinrichtung Teil B. Die sind einfach nur Verwalter.
Bilanztechnisch darf ich dazu sagen, solche Guthaben, die zugunsten der Gemeinschaft dann nicht abgerufen werden, laufen in das sogenannte versicherungstechnische Ergebnis hinein. Was bedeutet das? Über das versicherungstechnische Ergebnis werden alle Risiken, die in unserem System versichert sind, abgedeckt. Insbesondere das Risiko der Langlebigkeit und das Risiko, dass zahlreiche Hinterbliebene vorhanden sind, was versicherungstechnisch abgefedert werden muss. Daher ist es auch nicht so, dass 100% dieser Guthaben ausbezahlt werden könnten, sondern eben nur 60%, weil unsere versicherten Gemeinschaft auch im Teil B stabil bleiben muss und wir für diese Risiken, die ich vorher genannt habe, auch entsprechend die finanziellen Mittel brauchen, um diese Risiken abzudecken.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn auch Sie Fragen zu unseren Podcast-Themen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast@ra-vorsorge.at. Mit dieser Folge heute schließen wir unser Kapitel zu den Leistungen der Versorgungseinrichtungen ab. In der nächsten Folge widmen wir uns dann erstmals ausführlicher dem Thema der geplanten Zusammenführung der Versorgungseinrichtungen. Gemeinsam mit ÖRAG-Präsident Dr. Armen Agutudian sprechen wir darüber, warum eine Zusammenführung überhaupt diskutiert wird, welche Ziele damit verfolgt werden und wie die aktuelle Situation derzeit aussieht.
Genau. Wir haben in den vergangenen Folgen viele Grundlagen des bestehenden Versorgungssystems besprochen. In der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge richten wir den Blick in die Zukunft. Wer sich schon vorab informieren möchte, findet wie immer viele Informationen unter www.ra-vorsorge.at. Vielen Dank, liebe Jutta, für dein Kommen und dein Dabeisein und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Vielen Dank für eure liebe Einladung.
Tschüss und bis bald.